Christina von Braun. Blutsbande. Verwandtschaft als Kulturgeschichte. In der westlichen Welt begründeten Blutsbande die längste Zeit die Basis von Verwandtschaft. Schon Goethe ließ Mephisto in seinem Faust sprechen, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das gilt jedoch nicht für alle Kulturen. Diese Blings werfen einen Blick in die Geschichte, um zu erklären, wie sich unsere Vorstellungen von Verwandtschaft kulturell entwickelten. Sie zeigen dir, auf welchen Vorstellungen die Idee der Blutsverwandtschaft beruht und wie sich diese im Zeitalter von Genetik und Reproduktionsmedizin verändern. Denn heute tritt vor allem eine soziale Definition von Verwandtschaft in den Vordergrund. Vertrauen in unsere Nächsten und Verantwortung füreinander ersetzen die Blutsbande. Blink Nummer 1. Eine Form, Verwandtschaft zu beschreiben, ist der Gabentausch. Wenn wir Familie und Verwandtschaft hören, denken wir zunächst an die genetische Komponente, die uns mit unseren Brüdern und Schwestern verbindet. Verwandtschaft hängt aber auch von anderen Faktoren ab und kann beispielsweise auch ertauscht werden. Das Prinzip des Tausches ist denkbar einfach. Eine Gabe muss angenommen und anschließend erwidert werden. Durch den Gabentausch entsteht eine Abhängigkeit, denn wer etwas erhält, muss auch eine Gegenleistung erbringen. Eine Gabe ist außerdem immer persönlich, was ihren Stellenwert nochmals erhöht. In seinem Essay »Die Gabe« aus dem Jahr 1924 beschrieb der französische Soziologe Marcel Mauss den Gabentausch als Grundprinzip sozialer Beziehungen bei archaischen Völkern. Ein Prinzip, das sich, wenn auch abgeschwächt, bis heute bewährt hat. Das sehen wir auch in unserem Verhalten, das noch Grundzüge solcher Rituale bewahrt hat. Sind wir zum Beispiel bei Freunden eingeladen, fühlen wir uns meist dazu verpflichtet, etwas mitzubringen. Und sei es nur ein kleines Geburtstagsgeschenk oder eine Flasche Wein, die man während des Abendessens gemeinsam genießen kann. Diese implizite Regel, bei der der Gast den Gastgeber beschenkt, beruht auf eben jenem Prinzip des Gabentauschs. Lange dominierte im Westen das Denken, die Blutsverwandtschaft wäre das naturgegebene und einzige Verwandtschaftsmodell. Erst in der Spätmoderne wurde es langsam vom sozialen Verwandtschaftsmodell abgelöst. In anderen Kulturen existierte dieses jedoch schon länger und wurde zum Beispiel über den Gabentausch geschaffen. Mit Mauss' Erkenntnissen ergab sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine völlig neue Perspektive auf Verwandtschaft. Sie ist nicht einfach da. Menschen konstruieren sie aktiv selbst. Und jede Kultur besitzt eigene Regeln, nach denen Verwandtschaft etabliert werden kann. Zum Beispiel in vielen Kulturen durch den Bund der Ehe, die eine Verwandtschaftsbeziehung entstehen lässt, die nicht auf Blut basiert. Die höchste Gabe, die eine Familie der anderen bei einem Gabentausch vermachen konnte, war eine junge Braut. Häufig würde die andere Familie darauf die Gabe mit einer Braut ihrerseits zurückzahlen. Dieser Frauentausch hatte jedoch keine wirkliche ökonomische Funktion, er diente vielmehr dazu, ein soziales Netz an Bindungen und damit neue, größere Verwandtschaftsverhältnisse herzustellen. Darüber hinaus verhinderte der Tausch auch Inzest und sorgte für friedliche Beziehungen zwischen unterschiedlichen Völkern. Blink Nummer 2. Aristoteles' Zeugungslehre prägte das Konzept der Blutsverwandtschaft im Abendland. Um unser heutiges Verständnis von Verwandtschaft genauer zu begreifen, müssen wir etwas weiter zurückblicken, bis in die Antike. Der griechische Philosoph Aristoteles dachte, dass hauptsächlich der Mann für das Wesen seiner Nachkommen verantwortlich wäre. So schrieb er in »Über die Zeugung der Geschöpfe« beispielsweise, der männliche Samen komme von oben und sei daher gewissermaßen Gott gegeben. Frauen spielten in der aristotelischen Zeugungslehre eine weitaus geringere Rolle. Sie waren lediglich dafür da, den männlichen Samen zu empfangen und sind in dieser Vorstellung somit kaum mehr als Gebärmaschinen. Dennoch geht das Verständnis von Blutsverwandtschaft, das vor allem die westliche Kultur prägen sollte, auf diese Zeit zurück. Schon ab 451 vor Christus besagte das Athener Bürgerrechtsgesetz, dass eine Person nur dann ein Bürger Athens wäre, wenn sowohl Vater als auch Mutter bereits Athener waren. Das Bürgerrecht leitete sich damit direkt aus der Blutsverwandtschaft ab. Und Aristoteles schrieb über die Gemeinsamkeiten zwischen Eltern und Kind, denn die Gleichheit jenen gegenüber macht sie auch untereinander gleich. Und so spricht man von demselben Blut, derselben Wurzel und dergleichen. Im Christentum entstand dagegen eine ganz eigene Vorstellung von Blutsverwandtschaft, die christliche Bräuche bis heute prägt. So predigte die katholische Kirche etwa ab 1439, dass Maria bei der Geburt von Jesus durch dessen Blut gereinigt wurde. Dieser Gedanke entstand aus Erklärungsnot, denn die Zeugung des sündenfreien Christi bedurfte auch einer Reinheit der Mutter. Von nun an sollte das während der Eucharistie, das heißt während des Abendmahls, aufgenommene Blut Christi alle Christen reinigen und miteinander verbinden. Auf diese Weise entstehe unter allen Christen eine geistige Blutsverwandtschaft. Wie die Lehren Aristoteles stellt auch die christliche Blutsverwandtschaft klar den Mann ins Zentrum. So bezieht sich beispielsweise der Begriff Konsanguinität, die Blutsverwandtschaft, im christlichen Glauben nur auf die männliche Verwandtschaft. Daher setzte sich in der westlichen Welt eine Vorstellung durch, die die Herkunft der Frau konsequent aus Zeugung und Genealogie der Familiengeschichtsforschung ausschloss und eine patrilineare Vererbung etablierte. Blink Nummer 3. Die Blutsverwandtschaft ist ein Konstrukt westlicher Gesellschaften. Blut ist dicker als Wasser, sagen wir, wenn wir auf besonders pathetische Weise ausdrücken wollen, dass wir uns mit unseren Verwandten verbunden fühlen. Klar ist, dass der roten Flüssigkeit in unserem Denken bis heute eine hohe Bedeutung zufällt. Doch das ist nicht überall auf der Welt so. Was Menschen unter Verwandtschaft verstehen, ist nämlich wenig naturgegeben, sondern zu einem großen Teil kulturell bedingt. Es gibt beispielsweise auch soziale Definitionen von Verwandtschaft, die nichts mit dem übereinstimmenden Erbgut zu tun haben. Unter den Inuit finden sich beispielsweise Gruppen, in denen Menschen aufgrund ihres Geburtstages als miteinander verwandt gelten. Bruder und Schwester sind die, die am gleichen Tag geboren wurden. Ein weiteres Beispiel für eine Verwandtschaft fernab des Blutes ist die Adoption. In der westlichen Welt geht diese zwar als juristisches Verfahren, um eine Verwandtschaft herzustellen, doch gleichsetzen mit einer echten Blutsverwandtschaft mochten wir sie zumindest lange Zeit nicht. Auch das ist in anderen Teilen der Welt anders. Bei dem auf Papua-Neuguinea lebenden Volk der Kamia kann zum Beispiel ein älterer Mann ohne Nachkommen einem Jüngeren sein Wissen vermitteln, wodurch dieser nach einiger Zeit zu seinem natürlichen Sohn wird. Die leibliche Abstammung nimmt also nicht überall einen solch großen Stellenwert ein. Auch die männliche Dominanz in der Familie ist spezifisch für das Abendland. Im nächsten Blink schauen wir uns an, ob nicht auch diese ein kulturelles Konstrukt darstellt. Blink Nummer 4. Da Vaterschaft für lange Zeit nicht zu beweisen war, musste sie kulturell legitimiert werden. Sicher hast du auch schon einmal von der Kritik am Patriarchat gehört. Das heißt, wir leben noch immer in einer Gesellschaft, die von männlichen Normen geprägt ist und in der Besitz lange Zeit vor allem entlang einer väterlichen Linie vererbt wurde. Doch auch das ist, wie die Blutsverwandtschaft, nur ein kulturelles Konstrukt. Während die Mutterschaft fast immer zweifelsfrei feststeht, denn das Kind kommt meist unter Zeugen zur Welt, bleibt die Vaterschaft eine schwierigere Beziehung. Den richtigen Vater zu finden, war jahrtausendelang nicht eindeutig möglich. Einen verlässlichen wissenschaftlichen Vaterschaftstest anhand einer DNA-Bestimmung gibt es schließlich erst seit dem 20. Jahrhundert. Pater semper incertus est, lautet daher auch eine berühmte römische Rechtsformel. Der Vater ist stets ungewiss. Vaterschaft musste aus diesem Grund symbolisch kultiviert werden, um sie zu etablieren und legitimieren. Anstatt entlang einer gesicherten mütterlichen Linie zu vererben, führte man die patrilineare Erbfolge ein. Besitztümer, Ämter und Titel wurden so stets vom Vater an die Söhne weitergegeben. Die Söhne führten das Familienerbe fort, während die Töchter meist in andere Familien eingeheiratet wurden. Ein Beispiel, wo diese Art der Vererbung bis heute aktiv ist, ist das Priesteramt. Denn es ist bis dato ein rein männliches Amt und wurde zumindest früher häufig vom Vater an den Sohn vererbt. Die Machtverteilung, die durch die patrilineare Erbfolge entsteht, begünstigt also den Mann. Im Laufe der Zeit wurde diese männliche Dominanz mehr und mehr als natürlich angesehen und weder geändert noch hinterfragt. Auf diese Weise trug die unsichere Vaterschaft auch zur Unterdrückung der sexuellen Selbstbestimmung der Frauen bei. Während Frauen nämlich in der Wahl ihrer Sexualpartner stets frei, würde dies zu noch mehr Unsicherheit für die Väter führen. Die sogenannte Patrilinearität ist also, wie wir sehen, keineswegs naturgegeben, sondern ein kulturelles Konstrukt. Dies erkennt man allein schon daran, dass verschiedene Kulturen anderen Modellen folgen. So herrscht beispielsweise im Judentum die Matrilinearität vor. Blink Nummer 5. Die Matrilinearität des Judentums ist historisch begründet. Während der christliche Glaube über den Vater vererbt wird, ist im Judentum die Mutter entscheidend für die Religionszugehörigkeit. Jude oder Jüdin ist nur, wer Kind einer jüdischen Mutter ist. Die Tradition entsprang einem der größten Schicksalsschläge in der jüdischen Geschichte. Nach der Eroberung und Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christi wurden viele Juden ins Exil nach Babylon, dem heutigen Irak, gezwungen. Von diesem Moment an hing die jüdische Religion nicht mehr von einem spezifischen Territorium ab, sondern basierte auf den gemeinsamen Traditionen. Wichtige Rituale wie die Beschneidung, der Sabbat oder verschiedene Speisegesetze wurden dabei in den Heiligen Schriften, dem Tanach und Talmud, festgehalten. Diese wurden in der Zeit zum Zentrum des religiösen Lebens der Juden. Der Dichter Heinrich Heine bezeichnete sie sogar einst als portatives Vaterland. Die Heilige Schrift wurde für das jüdische Volk eine Heimat zum Mitnehmen. Die im Exil lebenden Juden schotteten sich jedoch keineswegs in einer Gemeinschaft ab. Viele jüdische Männer gingen in dieser Zeit Ehen mit Frauen aus anderen Kulturen ein. So gefährdete das versprengte Dasein in der Diaspora die jüdische Existenz. Um dem entgegenzuwirken und die Einheit des jüdischen Volkes zu bewahren, führte der Priester Esra im Jahr 450 vor Christi die Matrilinearität ein. Matrilinearität hieß, dass ein Kind nur dann als jüdisch galt, wenn auch seine Mutter jüdisch war. So wollte man verhindern, dass jüdische Männer vermehrt ägyptische oder assyrische Frauen heirateten und damit riskierten, dass ihre Kinder keine Juden mehr wären. Was die Erbschaft von Geld und Besitz anging, bestimmte in der vorchristlichen Zeit jedoch weiterhin die väterliche Linie. Vollständig umgesetzt wurde die Erbschaft entlang der mütterlichen Linie erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christi. Nun galt es nicht nur die Einheit des jüdischen Volkes zu bewahren, sondern sich auch gegen das erstarkende Christentum durch und vor allem abzusetzen. Heute hat sich neben dem orthodoxen Judentum ein kulturell orientiertes Judentum herausgebildet, das Matrilinearität nicht mehr vollständig umsetzt. Bei strikter Anwendung des Matrilinearitätsprinzips würde das jüdische Volk sogar täglich um 150 Personen schrumpfen. Blink Nummer 6. Trotz patrilinearer Vererbungslinien prägten vor allem Frauen Familienstrukturen und soziale Verwandtschaftsbeziehungen. Gerade in betuchten Familien übten lange Zeit hauptsächlich der Vater und die Kirche großen Einfluss auf die Heiratspolitik der Kinder aus. Doch mit der Säkularisierung und der Industrialisierung gewannen auch Frauen an Macht. Historisch gesehen beeinflussten Frauen das Familiengeschehen vornehmlich über ihre Mitgiften. Eine Mitgift bestand für gewöhnlich aus liquidem Vermögen. Dieses konnte, im Gegensatz zum Grundbesitz der Männer, frei investiert werden. Ein großer Vorteil gegenüber dem statischen Kapital der Männer. Die Frau sorgte somit häufig für das nötige Investitionskapital einer Familie. Frauen waren auch dafür zuständig, das Vermögen innerhalb einer Familie zu halten. Insbesondere in Familien, in denen die Mitgift entsprechend hoch war, sank zwischen den Jahren 1500 und 1800 die Geburtenrate in Adelsfamilien von 4 auf 2 Kinder. Ein Zeichen dafür, dass viel Wert darauf gelegt wurde, das Vermögen innerhalb eines engen Familienkreises zu bewahren. Mütter bestimmten in diesem Rahmen beispielsweise auch darüber, dass Söhne ihre Nichten heirateten. Auch so konnte das Geld in der Familie bleiben. Zu Zeiten des Industriekapitalismus agierten betuchte Frauen zunehmend als Netzwerkerinnen hinter den Kulissen. Oft waren sie es, die die entscheidenden sozialen Geflechte knüpften und so das nötige Vertrauen schafften. Denn noch bis ins späte 19. Jahrhundert war es nicht ungewöhnlich, Darlehen im nahen Familienumfeld zu verleihen, also in Netzwerken, die eigentlich Frauen geschaffen hatten. Beziehungen wurden zudem durch Briefkontakte geknüpft und aufrechterhalten, eine Form, die vor allem im 18. und 19. Jahrhundert Konjunktur hatte. Frauen in ärmeren Schichten blieb hingegen keine Zeit zum Briefeschreiben. Sie mussten bereits in jungen Jahren arbeiten. Da sich die Väter auch immer mehr aus den Haushalten zurückzogen, knüpften sie schon in jungen Jahren Nachbarschaftsnetzwerke, um sich gegenseitig auszuhelfen, wo es nur ging. Der Rückzug der Väter aus dem Haushalt zieht sich bis ins 20. Jahrhundert. Heute leben in Deutschland 2,2 Millionen Kinder mit nur einem Elternteil. In 90% der Fälle bei der Mutter. Eine Tatsache, die unter anderem durch die abwesenden Väter verursacht wurde. Blink Nummer 7. Die Schriftkultur hatte einen entscheidenden Einfluss darauf, Verwandtschaften zu legitimieren. Ob Geburtsurkunde, Scheidungspapiere oder Heiratsurkunde, unsere verwandtschaftlichen Verhältnisse halten wir schriftlich fest. In der Geschichte führte dies jedoch häufig zu einem Machtungleichgewicht, denn so konnten oft nur diejenigen über Verwandtschaft bestimmen, die auch des Lesens und Schreibens mächtig waren. Im Mittelalter war Bildung noch reine Männersache. Lesen konnten fast ausschließlich Mönche. Mittelalterliche Gelehrte bezeichneten die Schriftsprache daher auch als Vatersprache, während die verschiedenen regional gesprochenen Sprachen Muttersprache genannt wurden. So wurden auch Genealogien in Texten, Gesetzen und Urkunden festgehalten. Doch dabei konnte nur derjenige Legitimitätsansprüche stellen, der diese Schriftstücke auch lesen konnte. Ab dem späten 12. Jahrhundert verbanden Gelehrte und Mönche Genealogien und Annalen zu verwandtschaftlichen Stammbäumen, dem sogenannten Arbor Consanguinitatis, Baum des Blutes. Der erste genealogische Hofkalender, in dem man die Stammbäume der Adelshäuser festhielt, geht auf das Jahr 1763 zurück. Auch heute sind viele Menschen noch von Stammbäumen fasziniert. Umso weiter diese zurückreichen, umso glorreicher erscheinen sie uns. So soll ein chinesischer Stammbaum, der bis ins 6. Jahrhundert vor Christi auf Konfuzius zurückgeht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als 2 Millionen Abkömmlinge umfassen. Dass Verwandtschaft und Besitz vermehrt schriftlich festgehalten wurde, führte auch dazu, dass sich gesellschaftliche Macht in bestimmten Kreisen und Familien festigte. So konnte man beispielsweise in Venedig ab dem 16. Jahrhundert nur dann Mitglied des Großen Rats werden, wenn man eine Genealogie von reinem Blut aus einer bestimmten Abstammungsurkunde vorzuweisen hatte. Und im Rheinland verschmolz der Adel mit der Kirche. In hohe kirchliche Ämter konnte dort nur gewählt werden, wer auch seine adlige Herkunft nachweisen konnte. Dass sich die Macht in den Händen bestimmter Familien konzentrierte, zeigt sich zudem daran, dass fast die Hälfte aller zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert verfassten Schriften zum Kirchenrecht von nur 16 Adelsgeschlechtern angefertigt wurden. Blink Nummer 8. Die Machtverhältnisse einer Gesellschaft spiegeln sich in deren Heirats- und Erbschaftsgewohnheiten. Die Blutsverwandtschaft wurde oft gerade dann ins Feld geführt, wenn es darum ging, den Aufstieg anderer zu unterbinden. Es kam zu einer Kopplung von biologischer Vorbestimmung und dem sozialen Status. Wer bereits über Macht verfügte, durfte auch über Verwandtschaftsverhältnisse bestimmen. Die Kirche übte lange Zeit enormen Einfluss auf die Heirats- und Familienpolitik aus, um ihr eigenes Vermögen zu vermehren. Sie sorgte beispielsweise dafür, dass sich das Inzestverbot im Adel und Herrschertum durchsetzte. Das Heiratsverbot im 8. Jahrhundert umfasste Blutsverwandte und Angeheiratete bis zum 7. Grad. Eine solch strikte Regulierung der Heirat zielte darauf ab, Adelsfamilien machtpolitisch zu schwächen, denn dieses Verbot erschwerte eine standesgemäße Heirat massiv. Viele Adlige blieben schlichtweg nicht mehr übrig. Die Kirche kassierte darüber hinaus auch an jedem Testament. Im Gegenzug versprach sie ewiges Seelenheil. In christlichen Ländern erbten Töchter lange Zeit gleichberechtigt mit den Söhnen. Auch dies lässt sich indirekt auf den Einfluss der Kirche zurückführen, da sich für diese so die Chance bot, das Erbe einer gläubigen, aber unverheirateten Christin zu erhalten. Um den Besitz innerhalb der eigenen Familie zu akkumulieren, setzten sich letztlich jedoch endogame Eheschließungen, also solche innerhalb der eigenen Verwandtschaft, gegen die kirchlichen Beschlüsse durch. Und zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert verfestigte sich in Adel und Bürgertum das Prinzip der Primogenitur. Dieses Gesetz besagte, dass das gesamte Erbe an den jeweils Erstgeborenen gehen solle. Dies hatte einzig den Sinn, das familiäre Vermögen beisammen zu halten. Auch in diesem Rahmen fand sich die Rede vom guten Blut wieder. Das blaue Blut des Adels stehe für eine höher gestellte, von Natur aus privilegierte Schicht. Die Aussicht auf die Akkumulation von Vermögen wurde immer mehr zum Antrieb für Heirat innerhalb der Verwandtschaft. Wurden im Jahr 1820 schon ein Viertel aller Ehen mit Verwandten geschlossen, zumeist zwischen Cousins und Cousinen, stieg der Anteil 40 Jahre später bereits auf das Doppelte an. Die Macht der Kirche war zu diesem Zeitpunkt schon stark geschrumpft und diese Zeit führte zur Gründung vieler Familienunternehmen, die es teilweise noch bis heute gibt. So sind in der EU noch heute 60% bis 90% aller Firmen in Familienhand. Wir sehen also, Geld, Macht und Verwandtschaft können kaum getrennt betrachtet werden. Stets wird versucht, über Familienpolitik subjektive Interessen durchzusetzen. Blink Nummer 9. Nach Aufklärung und Säkularisierung nahm die Blutsverwandtschaft eine kollektive Funktion ein. Das 19. Jahrhundert markierte einen Wendepunkt in der gesellschaftlichen Vorstellung von Blutsverwandtschaft. Diese wurde nun weniger auf die Familie als auf ganze Bevölkerungsgruppen bezogen. Man sprach auch von einer sogenannten Blutsgemeinschaft. Es sollte eine mit verheerenden Folgen werden. Ausgangspunkt dafür waren die Untersuchungen Charles Darwins, der sich nicht mehr mit der Erbschaft von Eltern auf ihre Kinder beschäftigte, sondern den die Vererbung in einem viel größeren Maßstab über Generationen und Tierrassen hinweg interessierte. Bei den Menschen könne, so Darwin, die natürliche Zuchtwahl dazu führen, dass die intelligenteren und sittlicheren Völker die vermeintlich barbarischen zurückdrängten. Darwins Hypothese, dass Völker verschiedener Herkunft unterschiedlich intelligent seien, öffnete jedoch auch Tür und Tor zu einer ganz neuen Art von elitärem Denken. Darwins Forschung spielte einem Nationalismus in die Hände, der aus dem einzelnen Staatsbürger ein Mitglied eines rein zu haltenden Sozialkörpers machte. Die Rede vom reinen Blut implizierte immer auch die Existenz eines schlechten, unreinen Blutes. Durch diese Art des Elitarismus wurden ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert, da sie nachweislich schlechter waren als andere. Um eine Blutsgemeinschaft von einer anderen abzugrenzen, wurde nun mit geistiger und moralischer Überlegenheit argumentiert. So wurde zum Beispiel gerechtfertigt, dass christliche Konvertiten keine öffentlichen Ämter übernehmen durften, wenn sie keine christliche Verwandtschaft über mehrere Generationen nachweisen konnten. Auch Deutschland definierte seine Staatsbürger im 19. Jahrhundert per jus sanguinis, dem Recht des Blutes. Schließlich führte die Idee der Blutsgemeinschaft im 20. Jahrhundert auch zu Rassentheorien. Die Nationalsozialisten beriefen sich immer wieder und vehement auf die Reinheit des Blutes. Sie rechtfertigten damit auch die Deportation und Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Jüdisches Blut galt in der NS-Zeit als giftig. Die Nationalsozialisten verwendeten in diesem Zusammenhang auch den Begriff der Blutschande. Die 1935 erlassenen Nürnberger Rassengesetze verbaten die Eheschließung sowie den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden. Sie sollten der sogenannten Reinhaltung des deutschen Blutes dienen, einem zentralen Bestandteil der NS-Rassenideologie. Verstöße gegen das Gesetz bezeichnete man als Rassenschande. Mit dem Untergang des Nationalsozialismus Mitte des 20. Jahrhunderts verloren die Ideen um Blutsgemeinschaft sowie Blutsverwandtschaft an Bedeutung. Einen glücklichen Anteil daran hatten vor allem die Erkenntnisse und Fortschritte der Naturwissenschaften, aber auch Befreiungsbewegungen, zum Beispiel von Gleichgeschlechtlichkeit. Blink Nummer 10. Heutzutage überlagern sich die Modelle von Blutsverwandtschaft und sozialen Verwandtschaftsbeziehungen. Vater, Mutter, Kind. Das ganz klassische Familienmodell. Aber bei weitem nicht mehr das einzige. Die Gesellschaft ist offener und die Möglichkeiten sind vielfältiger geworden. Auch die Heirat ist lange kein Muss mehr. Heutzutage überlagern sich viel mehr soziale Modelle und Modelle der Blutsverwandtschaft. So findet man beispielsweise vermehrt Patchwork-Familien, in der leibliche Kinder zusammen und gleichberechtigt mit adoptierten Geschwistern aufwachsen. Außerdem führten neue wissenschaftliche Errungenschaften zu neuen Konzepten von Elternschaft und Verwandtschaft. Letztere wird unter anderem auch juristisch auf Grundlage eines Urheberrechts definiert. Dies zeigt der folgende Fall. Im Jahr 1990 trug Anna Johnson in Kalifornien für Crispina Calvert ein Kind aus. Anna wollte Crispina ursprünglich ihre Eizelle und das Kind spenden. Nach der Geburt entschied sie sich jedoch dafür, das Kind zu behalten. Es kam schließlich zu einem Prozess um das Sorgerecht, bei dem man den Auftragseltern Recht gab. Die Begründung? Die Eltern hatten die Idee zum Kind. Urheberrecht geht also über Biologie. Familien kommen heutzutage auch immer öfter ohne rechtliche Grundlage aus. So leben heute in Deutschland 2,8 Millionen Paare in einer nicht ehelichen Partnerschaft. 33% dieser Paare haben Kinder, sodass die juristische Anerkennung der Vaterschaft kein Thema mehr zu sein scheint. Außerdem wachsen mittlerweile 18.000 Kinder in Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern auf. Durch neue technische Möglichkeiten kommt es darüber hinaus auch zu Generationsverschiebungen. So kann ein Vater beispielsweise seinem Sohn Spermien spenden, sollte dieser unfruchtbar sein. Und Elternschaft und Paarbeziehungen müssen heute ebenso nicht mehr unbedingt miteinander einhergehen. Portale wie familyship.org ermöglichen es, potenziellen Vätern und Müttern nach Partnern zu suchen, mit denen sie ein Kind zeugen und aufziehen können, ohne eine Liebesbeziehung miteinander eingehen zu müssen. Diese Konstellation bezeichnet man als Co-Parenting. Blink Nummer 11. Die biologische Revolution schafft völlig neue Formen von Vaterschaft und Mutterschaft. Natürlich entstanden die neuen familiären Konstellationen nicht im luftleeren Raum. Wie wir gesehen haben, spielten auch einige bahnbrechende Erkenntnisse der Genforschung und der Reproduktionsmedizin eine wichtige Rolle. So kommt es durch die biologische Revolution auch zu einer Neudefinition von Geschlechterrollen in der westlichen Gesellschaft. Die Autorin schreibt in diesem Zusammenhang von einem Prinzip der kaputten Väter. Damit ist gemeint, dass sich der Staat aufgrund von abwesenden Vätern immer öfter um die Grundsicherung der Kinder kümmern müsse. Und das, obwohl es heute doch einen gesicherten Vaterschaftsbeweis gibt. Auch im Falle einer Samenspende ist der leibliche Vater abwesend. Gleichzeitig kommt es durch die moderne Reproduktionsmedizin zu einer Vervielfältigung der Mutter. Neben der klassisch-genetischen und der sozialen Patchwork-Mutter gibt es nun auch intentionale Mütter. Damit sind solche Frauen gemeint, die keine eigenen Kinder bekommen können und ihr Wunschkind daher von einer Leih- bzw. Tragemutter austragen lassen. Darüber hinaus gibt es aber auch Frauen, die ihre Eizellen spenden. Die Zeugung wird somit mehr und mehr ins Labor verlegt. Schauen wir uns dazu am besten ein Beispiel an, um zu verdeutlichen, wozu die Reproduktionsmedizin alles in der Lage ist. Im Jahr 2008 brachte der transsexuelle Mann Thomas Beatty in den USA ein Kind zur Welt. Beatty wurde als Frau geboren, nahm aber männliche Hormone ein. Seine weiblichen Geschlechtsorgane behielt er jedoch und ließ sich mit Spendersamen künstlich befruchten. Jährlich kommen etwa 10.000 Kinder durch ein solches Verfahren der assistierten Reproduktion zur Welt. Die natürliche Schwangerschaft könnte zukünftig sogar ein generelles Auslaufmodell werden. So glaubt der Mediziner Michael Doyle beispielsweise, dass sich die meisten Frauen in naher Zukunft mit 22 oder 23 Jahren ihre Eizellen entnehmen lassen werden. Diese werden dann genetisch untersucht und für eine mögliche spätere Verwendung eingefroren. Es wird außerdem bald möglich sein, Spermien aus Hautzellen herzustellen, womit einer Selbstbefruchtung der Frau theoretisch nichts mehr im Wege stünde. Wir leben in einer Zeit, in der die Reproduktion von Geschlechtstrieb und Geschlecht unabhängig zu werden beginnt. Und durch die Diffusion von klassischen Familien und Geschlechterordnungen wächst die Bedeutung von sozialen Verwandtschaftsmodellen. Das waren unsere Blinks zu Blutsbande von Christina von Braun. Die Kernaussage dieser Blinks ist, obwohl die Blutsverwandtschaft unabänderlich wirkt, sind Verwandtschaften ein kulturelles Konstrukt. Vom Blut sprach man in der Vergangenheit meist, wenn man sich von anderen Familien, Schichten oder auch ganzen Nationen und Völkern abgrenzen wollte. Im Zeitalter von Genetik und Reproduktionsmedizin verändert sich unsere Vorstellung von Verwandtschaft drastisch. Soziale und kulturelle Definitionen von Verwandtschaft setzen sich mehr und mehr durch und ersetzen die Blutsbande. Und jetzt sind wir gespannt und freuen uns zu hören, wie dir denn unsere Blinks gefallen haben. Dazu schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches Blutsbande als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.